Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Stefan Schröder.
Alter?
Ich bin 47 Jahre alt. Vorgestern geworden.
Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Geburtsort?
Ich bin in Finntrop-Heggen geboren, im schönen Sauerland.
Hast du so etwas wie ein Lebensmotto?
Das Leben findet einen Weg, ist das Lebensmotto. Glaube, dein Beruf ist ziemlich gut.
Dein Beruf?
Ich bin Sozialarbeiter von Beruf, diplomierter Sozialarbeiter an Förderschulen.
Und jetzt habe ich schon die richtig gute Frage. Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Nee, also ein großes Hobby von mir ist die Erdgeschichte in ihrer ganzen Vielfalt und Fülle.
Du hast eins gesagt, das heißt, es gibt noch mehr?
Ja, es gibt noch mehr. Ich spiele Tischtennis, ich habe lange Kreisliga-Dartsport betrieben, ich höre Musik, sammle Bücher und ja, Karom. Karom mag ich auch noch. Das ist ein indisches Fingerschnipsspiel. Mit Billard mit Fingern.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich?
Ich glaube, die würden von mir behaupten, dass ich sehr flexibel bin, sehr humorvoll, sehr empathisch, sehr vielseitig. Vielleicht sagt auch der ein oder andere, dass ich viel unnützes Wissen mit mir rumschleppe, viel Nerdwissen, viel auch so Special Interest Kram. Aber ich glaube, dass sie von mir sagen würden, dass ich ein guter Katalysator bin.
So wärst du ein guter Telefon-Joker für Wer wird Millionär?
Möglicherweise ja. Da müsste natürlich einer sitzen, den ich kenne. Und ich würde mich da gern anbieten. Nur Sport und Politik, das ist nicht so meine Stärke. Alles andere, glaube ich, klappt schon.
Stefan Schröder ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Später geht es um Dinosaurier und vieles mehr. Das ist Thema heute hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Stefan Schröder.
So, Sauerland. Sag mir nochmal, was war das für ein Ort?
Heggen, Finntrop-Heggen. Das ist, heute ist es kein Krankenhaus mehr. Ich weiß nicht, ob es was mit mir zu tun hat. Aber ja, das ist ein kleiner Ort, ein kleines Dorf im Sauerland. Und ich wohne nicht weit weg davon, 9 Kilometer entfernt in Ostentrop.
Okay, das heißt, das ist auch der Ort, sag ich mal, der Kindheit gewesen?
Ostentrop ist der Ort meiner Kindheit gewesen und jetzt seit meinem Studium, seit ich wieder zurück bin, ist es auch der Ort meines Erwachsenendaseins. Genau, ja.
Gib mir mal ein Bild, wie muss ich mir das vorstellen? Also waldreich Dorf, ja, wie viele Einwohner, weißt du das?
750 Einwohner hat der Ort Ostentrop.
Okay. Ja. Da wohne ich ja, mit meinem 2300 Einwohnerdorf dann in der Großstadt für deine Verhältnisse.
Im Vergleich schon, ja.
Das heißt, das ist so eine klassische Kindheit auf dem Dorf, jeder kennt jeden?
So kann man das sagen, ja. Absolut, jeder kennt jeden.
Das ist behütet, Das ist behütet in der Kindheit, in der Jugend wird es irgendwann blöd, oder?
Ja, das ist behütet in der Kindheit, in der Jugend bist halt mit denen zusammen, die du triffst, genau, ja. Wenn sich dann der Radius erweitert und die Komfortzone sich so ein bisschen ausweitet, dann bleibst du halt im Grunde bei deinen Kindheitsfreunden. Also die meisten von meiner Clique kenne ich schon aus dem Kindergarten. Ja, das ist so. Aber ich habe mich da nie für geniert. Das ist so. Das ist Dorf halt.
Ich bin ja tatsächlich ein Stadtkind, sage ich mal, und ich bin ins Dorf gezogen und kann heute dem so viel abgewinnen, das hat natürlich wirklich etwas, das sind stabile Beziehungen, das sind ganz andere Netzwerke, als du sie in größeren Einheiten hast und das macht schon was. Ich glaube, das bringt sehr viel Sicherheit ins Leben.
Dann bin ich bei dir. Ich fand das jetzt so gut. Ich hatte ja von dem Buch schon ein paar Exemplare zu Hause und ich bin auf einen Heidelbeerhof gefahren. Und habe mir Heidelbeeren und einen Zehner abgeholt und habe mein Buch da gelassen. Also das ist, wie du sagst, stabile Beziehungen. Ja, oder auf dem Dorffest. Jetzt letztens im August kam jemand, wollte mein Buch kaufen und dann habe ich gesehen, hinterm Biermarkenverkauf hat er es schon gelesen. Das sind die Dinger, die kaufst du am Oktoberfest wahrscheinlich so nicht.
Nein, es ist dann alles zu groß. Das heißt, wenn das der Ort der Kindheit und der Jugend war, das heißt, dort hat Schule stattgefunden oder wo?
Ja, Schule war im Nachbarort, Grundschule im Nachbarort und fürs Gymnasium bin ich dann nach Attendorn gefahren. Das waren 19 Kilometer.
Okay.
Attendorn, vielleicht sagt das dem einen oder anderen.
Also mir sagt es tatsächlich, da ich ja auch in Nordrhein-Westfalen geboren bin, sagt mir das ein bisschen was, aber es ist natürlich trotzdem alles für Stadtmenschen bleibt es trotzdem alles klein, klein.
Ja, ja gut, 19 Kilometer, oh, ja gut, für mich war das weit. Bus und so.
Oh.
Ja.
Warst du ein guter Schüler?
Ich war, glaube ich, eher bis zum Ende der Grundschulzeit ein guter bis sehr guter Schüler. Und auf dem Gymnasium ging es dann so in den 2-Komma-Bereich. Ich war ein 2-Komma-Schüler, würde ich sagen. Ich habe auch, wenn ich ehrlich sein soll, nie mehr gemacht als nötig. So, es hat immer so gepasst. Ich habe viel gefreestylt. Ich musste auch nicht groß lernen oder groß büffeln, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ich würde sagen, ich war in den Fächern gut, die mir Spaß gemacht haben. Biologie und Englisch hauptsächlich.
Erdkunde?
Erdkunde war mein drittes Abi-Fach. Habe ich okay. Da tatsächlich auch. Also Bio, Erdkunde, Englisch und Sport. Man mag es kaum glauben.
Ja, bei Erdkunde habe ich jetzt erwartet ein bisschen, das ist ja zumindest das Fach, das ein bisschen jetzt auch was mit unserem späteren Thema zu tun hat.
Bio allerdings auch, ja.
Ja, klar.
Tatsächlich.
Ja. Okay. Nach der Schule, hast du gewusst, wo du hin willst, wo das hingeht im Leben?
Jein, ein entschiedenes Jein. Ich hatte immer die Idee, dass es nicht so Handwerk wird, weil mit zwei linken Händen ist das schwierig. Ich hatte auch die Idee, dass es, ja.
Ich habe das gerade hochgehalten, weil das ist bei mir genauso. Also ich wohne in einem Haushalt, wo die Frau den Nagel in die Wand schlägt.
Ja, das könnten Schröders sein. Ja, ja, das ist bei uns auch ähnlich. Ich habe eine Werkbank und dieses ganze Alibi-Zeugs aus dem Baumarkt. Aber wenn ich es dann benutzen muss, wird schon schwierig. Genau. Jetzt haben wir die Frage vergessen.
Naja, wir waren aber, wie es nach der Schule hingeht. Also wir können das Handwerk ausschließen jetzt nach dem Gehör.
Handwerk können wir ausschließen. Industrie war tatsächlich kurz meine Idee, wie mein Vater dann Richtung Federmacher zu gehen, also technische Federn herstellen und verkaufen. Und irgendwann lief es dann tatsächlich auf entweder Lehramt oder soziale Arbeit hinaus. Die beiden Sachen, also was mit Menschen, auch mit durchaus so einem unterrichtenden, lehrenden, fördernden Ansatz, ja.
Okay, das heißt, du hast studiert?
Ich habe Sozialarbeit studiert, tatsächlich. Soziale Arbeit.
Mhm. Okay. Und erfolgreich studiert und dann?
Erfolgreich studiert und dann bin ich erstmal in die offene Kinder- und Jugendarbeit gegangen. Das sind so ganz klassisch, was man kennt, Jugendtreffs, Jugendfreizeitstätten, offene Türen, wo Kinder, Jugendliche nachmittags hingehen, niedrigschwellig, dort angeleitet oder unangeleitet ihre Freizeit verbringen, gefördert werden, gefordert werden, Reize kriegen, Spielkameraden finden, gewaltfreie Kommunikation einüben und solche Geschichten. Das war meine erste Station nach dem Studium.
Das ist auch dort passiert, wo du heute, wo du lebst in deinem Radius?
Ja, 7 Kilometer weiter.
Das ist okay. Das sage ich mal. Hintergrund der Frage war natürlich, das heißt, du hast diese Arbeit aufgenommen in einem Bereich, der halt auch ländlich geprägt ist, wo das ja oft auch zu den wenigen Angeboten gehört, die für junge Menschen da sind.
Ja, Vereine sind natürlich ganz, ganz stark und haben immer noch auch eine gewisse Zugkraft auch für junge Menschen. So Feuerwehr, tatsächlich Sportvereine sind bei uns auf dem Land noch sehr gefragt. Feuerwehr, Spielmannszug, das ist hier tralala mit Querflöte etc. Also Vereine, klar, aber natürlich sind auch nicht alle Jugendlichen so wirklich vereinstauglich oder vereinswillig, will ich es mal sagen. Und bevor die dann auf der Straße gammeln und den ganzen Tag bloß konsumieren oder irgendwelchen kriminellen Kram machen. Genau, haben wir damals unsere Türen aufgemacht und da war immer jemand da. Ich war immer ganz stolz darauf. Hinten waren dann eher an den Datengeräten waren so ein bisschen diese, ja, alle Ausländer müsste man rausschmeißen. Und vorne machten aber zwei Muslime die Burger an der Theke. So, das habe ich ja eben schon so angesprochen, dieses Netzwerken, dieses Katalysierende, dieses verbindende Element hatte ich halt schon immer in mir. Und bevor die, wie du schon sagst, oder bevor die auf der Straße landen, Tür aufmachen, hören, was die drauf haben, an die Hausordnung mussten sie sich halten. Alles andere war behandelbar.
Das ist jetzt, was du natürlich bringst, der klassische Beispiel, immer wenn Menschen anfangen, sich zu begegnen und miteinander zu reden und gezwungen sind, auch durch den Austausch, wird es meistens friedlich.
Das ist das. Und deswegen bin ich ja auch stark für diese dritten Räume. Dritte Räume ist ein Konzept. Es gibt neben der Arbeitswelt und neben unserer Familie als Ruheprägungsort, gibt es, früher war das der Stammtisch oder die Dorfkneipe, dritte Räume, wo man auch einfach mal verhandeln konnte, sich ins Gesicht gucken konnte, austauschen konnte, etc. Und wie du schon sagst, dann wird es meistens tatsächlich friedlich.
Ja, ja. Ich kenne das aus dem kommunalpolitischen Bereich. Das ist ja, da werden ja Sachen vorbereitet in Ausschüssen. Und da hat man vor irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist so eine Idee vor ein paar Jahren reingekommen, dass man alles transparent schaffen soll. Und jetzt können Menschen theoretisch auch in so einem Ausschuss teilnehmen, was ich aber als Nachteil finde, weil es ist manchmal wichtig, eine vielleicht ungefilterte Meinung mal in den Raum werfen zu können, um Reaktionen zu sehen. Und andere feilen dann mit dran. Und auf einmal ist man vielleicht von einer harten Meinung bei einem viel besseren Bild, wenn man offen sprechen kann.
Richtig.
Das ist so für mich auch so ein dritter Raum eigentlich, den man braucht.
Ja, exakt. Dritte Räume, das können auch Sportfeste sein, Feste feiern, solche Geschichten, Jugendzentren tatsächlich, offene Türen, Konzerthallen, Kunsträume, solche Sachen. Also überall, wo Menschen in Austausch gehen, tatsächlich, was ja heute vielfach fehlt, weil die Digitalisierung uns überrollt halt auch irgendwo.
Naja, und Dinge, was ich halt immer sehe, das heißt also gerade, wenn du sagst, so digitale Geschichten, da werden ja manchmal, also ich bin da manchmal entsetzt, wenn ich Diskussionen sehe, wo Menschen, die sich kennen, sich Sachen miteinander schreiben, die sie sich niemals ins Gesicht sagen würden.
Absolut richtig. Wir hatten das letztens bei einer Lehrerin. Der wurde dann ein Chatverlauf von WhatsApp anvertraut mit Screenshots und allem Pipapo. Und die hat eine richtig gute Maßnahme gemacht. Die hat die beiden Streithähne dann in den Rückraum von der Klasse gesetzt und hat gesagt, jetzt lest euch das mal bitte gegenseitig vor, was ihr da gerade fabriziert habt. Und das ist, habe ich direkt dran gedacht, als du das angesprochen hattest. Goldrichtige Methode. Dann gab es kurz Tränen, dann gab es Shake Hands und dann ging das wieder. Wir brauchen also echte Begegnungen. Ich glaube, da ohne geht's gar nicht.
Ja, und vor allen Dingen manchmal auch, wir sind so furchtbar empfindlich geworden, also nicht immer alles sofort auf diese besagte Goldwaage legen, manchmal einfach auch mal abrüsten und verstehen, okay, da hat jemand vielleicht im Zorn oder in der Emotion was gesagt und ein bisschen Verständnis, Gang zurück und ich glaube, dann kommen wir auch wieder gut zurecht.
Absolut.
Ja, das ist, guck mal, sind wir uns einig, das ist doch schon mal schön. Hoffentlich machen das noch mehr, weil es ist manchmal so leicht was gesagt und bitte, also ich versuche immer Verständnis für den Menschen zu haben, der mir gegenübersteht. Was hat ihn vielleicht angetrieben? Hat er einen schlechten Tag gehabt und hat er mich wirklich verletzt oder kann ich eigentlich ganz gut damit leben?
Die Dinge klären und den Menschen stärken. Das ist eigentlich die Mission. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Schröder. Er beschäftigt sich mit Dinosauriern in seiner Freizeit. Da sprechen wir gleich ausführlich hier bei Antenne Mainz. Soziale Arbeit, das ist das, was er beruflich macht. Stefan Schröder ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Das hört sich für mich so ein bisschen an, wenn ich dich so reden höre. Du bist ganz zufrieden in dem Job.
Bin ich, ja. Ja, ich bin seit über 20 Jahren jetzt Sozialarbeiter. Ich bin so gesehen in der Halbzeit meiner beruflichen Laufbahn jetzt angekommen. Ich habe jetzt noch schon mehr hinter mir als vor mir, sage ich mal. Ja, und es fühlt sich noch gut an. Also ich bin da an der richtigen Stelle in der sozialen Arbeit. aktuell mit Förderschülern, ja.
Okay, und das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass du so eine Vertrauensperson bist, so wie ich dich...
Es war Freitag, 5 Stunden Schule, mit Sicherheit 50 Shake-Hands gehabt, auf dem Flur, vor der Sporthalle, auf dem Schulhof. Und dann bin ich der große Bruder, der Onkel, der die Vertrauensperson, so der Ersatzpapa, der da mit erstmal ist, als Zeitgenosse, und der dann angesprochen wird, wenn es auch mal kritisch wird. Und dann hörst du natürlich auch Geschichten von zu Hause und aus Beziehungen und solche Geschichten, ja.
Wir haben ja heute die Situation, das ist im ländlichen Raum noch ein Tick besser als im städtischen Raum, aber trotzdem ist halt auch die Familie nicht immer mehr das Grundgerüst, das sie eigentlich sein soll. Sicherheit und Stabilität geben. Und deswegen ist es halt wichtig, dass es auch Menschen gibt, denen man sich anvertrauen kann außerhalb dieses Bereiches.
Und vor allen Dingen, leider Gottes, ist es so, dass die Familien, das ist jetzt eine gewagte These, ich weiß auch gar nicht, ob es ins Interview gehört, aber dass die Familien zwar so vom ersten Augenschein von der Politik geschützt und gefördert sind und auf der anderen Seite aber von der Wirtschaft halt auch, der Wirtschaft, ich weiß, es wird jetzt breit, aber zertrümmert werden und auf so einen gewissen Konsumismus reduziert werden.
Ich setze jetzt noch einen drauf. Ich glaube, dass Deutschland insgesamt eines der familienfeindlichsten Länder ist, das ich kenne. Denn weder Politik noch Wirtschaft nimmt wirklich Rücksicht auf die familiären Strukturen. Wir tun immer so ein bisschen drüber kleistern, oh, jetzt gibt es irgendwie 18 Monate Elternzeit. Das löst ja aber gar nicht die Probleme. Das ist in die Familienförderung ist es wichtig, dass es Kindergärten und alles gibt. Aber das wird reingerechnet. Aber was ist nach den 3 Jahren Kindergarten? Das heißt, da geht es in die nächste Betreuungsstufe. Und da hört es dann auf einmal irgendwo so auf. Ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass wir wirklich familienfreundlich sind. Und Kinder sind auch oft nicht, also ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, Kinder sind auch oft nicht gerne gesehen, wenn du als Familie kommst.
Ja, ist so. Absolut. Bin in Holland gewesen vor einem Jahr zum ersten Mal tatsächlich. Hätte ich früher machen sollen.
Tolles Land.
Da ist das ganz anders. Du kriegst automatisch einen Piratenteller dazugestellt. So solche Geschichten, ja. Einen leeren Teller, damit das Kind bei dir mitnaschen kann. Piratenteller. Ja. Und sowas. Oder ein Hochstuhl. Frag mal hier in so einem Landgasthof nach einem Hochstuhl. Dann heißt es oft... Nicht bei allen. Im Nachbarort ist ein guter Landgasthof.
Ja, also es ist jetzt immer ein bisschen, ich habe jetzt auch ein bisschen pauschal ausgekippt. Ich glaube, es gibt viele, die bemühen sich natürlich um Lösungen. Aber ich glaube, in der Gesamtheit ist es tatsächlich so, dass es nicht wirklich so, also wenn du nach Italien gehst, das heißt, du hast mit Kindern keine Probleme. Das ist, die freuen sich, wenn viele Kinder da rumspringen.
Ja, das ist da die Zukunft und ein Invest. Und wir immer nur weg und
Aber jetzt kommt die andere Seite. Natürlich gibt es auch doch einige Familien, wo die Eltern relativ rücksichtslos sind, dass sie zum Beispiel im Restaurant ihre Kinder rumtanzen lassen und nie einschreiten, was natürlich auch dazu gehört. Das heißt, ich muss natürlich auch meine Kinder irgendwie ein bisschen erziehen und ihnen was vorleben. Aber das geht. Also wir haben das ja auch hingekriegt, also es geht.
Mhm. Autorität durch Beziehung.
Ja. Mhm. Ganz einfach, ne? Das ist einfach, dann wirst du auch mal ertappt, wo du Dinge machst, die nicht richtig sind, und das sagen dir dann deine Kinder.
Ja, zum Glück.
Dann bitte nicht lügen, ne? Dann sagen ja.
Merken, wenn was faul ist oder wenn du unauthentisch bist, ja, und unaufrichtig. Das merken die ganz schnell.
Oh, jetzt habe ich mich wieder in Rage geredet. Jetzt kriege ich bestimmt auch wieder ganz viel Ärger in dieser Sendung, aber
weiß ich nicht.
Ich kann das auch ab. Also das ist, aber ich glaube tatsächlich, in Familienfreundlichkeit kann Deutschland wirklich, glaube ich, einiges noch zulegen.
Bin ich bei dir. Wieder mal.
So. Jetzt müssen wir eine Kurve kriegen. Wann sind denn die Dinosaurier eigentlich in dein Leben gekommen?
Vor 40 Jahren. Vor 41 Jahren. Die standen dann mit einer Riesenschlange bei mir vor der Tür, klopften an. Das war natürlich nicht der T-Rex. Wie kam, sollte der ans Türblatt kommen? Nein, vor 40 Jahren, ziemlich genau 40 Jahre ist das her. Diese klassische Nummer. Du begegnest in einem Buch, einem großartigen Gemälde von einem Dinosaurier. hast gerade eine überbordende Fantasie, weißt gar nicht, wohin damit, schreibst deine ersten winzigen Geschichten für die Tageszeitung, die werden veröffentlicht, dann bist du stolz wie Bolle. Marco vom Planeten Uriab hieß der gute Alien, der auf meinem Dachfenster gelandet ist. Und in dem Zuge kriegst du Bücher, du saugst auf, du sammelst und dann begegnet dir dieses Bild, was dann alles verändert. Das war so ein Wandbild in diesem Buch, Die Welt, in der wir leben, von Rudolf Zallinger. Und dieses Bild hat mich so eingesaugt und absorbiert schon fast. Ich habe es im Buch beschrieben, da kannst du dann nicht mehr anders. Und dann gibt es Menschen, die überwinden diese Kinderkrankheit, die haben das Virus dann irgendwann ausgeschwitzt oder besiegt. Aber scheinbar hat mein Immunsystem da nicht so feindlich reagiert, sondern eher auf Willkommen geschaltet.
Wie sah das bei dir im Kinderzimmer aus? Also ich habe es tatsächlich irgendwann abgelegt, aber Dinosaurier gehören irgendwie in der Entwicklungsstufe in der Kindheit dazu. Ich hatte, ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte diese Skelettmodelle, die im Dunkeln geleuchtet haben. Die im Dunkeln geleuchtet haben.
Ja. Du hattest wahrscheinlich diese Zeitschriftenreihe, wo es immer so jede Ausgabe auch ein Skelettteil gab.
Ich weiß nicht mehr, wo die herkamen, aber ich weiß, ich hatte da bestimmt 3 oder 4 Dinger von und die leuchten halt, also mit dieser Phosphorierung dann halt einfach, dass die halt so grünlich im Dunkeln geleuchtet haben eine Zeit lang beim Einschlafen, ja.
Ja, und dann sind die bei dir und dann passen die auf dich auf und dann kann dir nämlich keiner was.
Ja. Okay, so habe ich das gar nicht gesehen, aber natürlich eine Option. Aber diese Dino-Phase, ich glaube, Jungs haben die, wahrscheinlich Mädchen auch, haben die alle irgendwie mal gemacht und dann war aber irgendwann gut, ne?
Irgendwann kam dann paradoxerweise die Schule, die uns dann gesagt hat, betrachte die Dinge doch bitte nicht ganzheitlich, sondern in Fächer zerlegt und in kleine Lerninseln zerlegt. Und die meisten, die dieses Dinosaurier-Virus vielleicht noch in sich haben, hören dann irgendwann auf Schule und sagen, okay, dann lerne ich jetzt brav Mathe und dann lerne ich jetzt brav Deutsch und Lesen und dies und das. Und die legen das dann ab. Und manche sagen, nö, ich möchte die Welt trotzdem noch mit Fantasie und ganzheitlich betrachten und ich bleibe halt einfach Dinosaurier-Fan.
Okay, und hast du heute noch Modelle rumstehen bei dir?
Ohne Ende voll. Ich hab das ganze Haus voll stehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Meine Frau sagt immer, wo wir Gäste empfangen und mit Gästen interagieren, da bitte keine großen Modelle, dass die sich nicht in den Kopf stoßen und dass die nicht denken wie albern. Aber oben das ganze Obergeschoss steht voll mit Figuren, Modellen, Büchern, Fossilien. Sieht aus wie in so einem Kuriositätenkabinett früher. Ja, diese Wunderkabinette, die Adeligen sich da zusammensammelten, so mit Einhörnern und Krams und genau, wie so ein Museum. Ich wohne in so einer Mischung aus Figurenmuseum und Antiquariat oben. Oben. Unten Familienleben, da sieht es ein bisschen anders aus.
Okay. Ich hatte jetzt schon gerade die Befürchtung, wir empfangen keine Gäste mehr.
Oh Gott, das ist
weil alles voll steht.
Ja, nee, irgendwann haben auch die Letzten verstanden, dass oben der ganze Brimborium dann steht und genau, die akzeptieren das dann auch. Man muss halt einfach offen und ehrlich sein und sagen, hey, ich bin ein Nerd, ich habe einen Knall, deshalb ist es hier so, wie es ist bei mir zu Hause.
Ich liebe das ja. Ich habe eine ganz große, dadurch, dass ich jede Woche lerne ich ja hier Menschen an diesem Platz kennen und das sind immer Menschen, die irgendeine Leidenschaft haben. Und da gibt es ja so irrsinnige Sachen wie alte Weinflaschen sammeln oder es gibt so viele verrückte Dinge und ich finde es so faszinierend, wenn man eine Liebe für so etwas entwickelt und sich so viel darum dreht. Ich finde das ein Hammer.
Ja, das Sammeln. Ich habe ja auch im Buch über das Sammeln tatsächlich geschrieben. Da gab es einen, oder ich weiß nicht, ob der noch lebt, den Werner Münsterberger, ein Psychoanalytiker tatsächlich, der sich damit beschäftigt hat, warum der Mensch eigentlich sammelt. Ja, und hat eine richtig großartige Theorie so herangezogen, entwickelt, die besagt, dass wir den Dingen magische Wirkung zusprechen, so talismanmäßig. Und je mehr wir davon haben, desto sicherer und komfortabler fühlen wir uns. Und Das ist so auch tatsächlich eine mögliche evolutionsgeschichtliche Erklärung für unseren Sammeltrieb. Ja, ich meine, es heißt ja Jäger und Sammler, ne? Ja, und dann kann das alte Weinflaschen können das sein, dann können das Bücher sein, genau.
Mhm. Ja, so ist das, ja, das ist dann einfach so. Tatsächlich, ich glaube, jeder, wenn er sich ehrlich macht, hat dann irgendwas, und wenn es auch nur so eine kleine Sammlung ist, ich glaube, jeder von uns hat in der Schublade irgendwas, was er nicht wegtun kann, was immer mehr wird.
Mhm. Mhm.
Ja. Genau. Bei dir ist es ein Haus.
Bei mir ist es ein Haus voll mit Sauriern. Genau. Ja. Keine Schatulle, sondern ein Haus.
Ganz kurz, damit wir so ein Bild bekommen. Das heißt, wenn du sagst Modelle, sind das kleine Modelle, sind das große Modelle? Dann gibt es ja von Playmobil die Welt, dann gibt es von Dings. Muss ich mir das so vorstellen?
Das kannst du dir so vorstellen. Wir haben verschiedene Firmen, die stellen so im kommerziellen Bereich her, so eher so Spielzeug. Die klassischen Gummitierfirmen, kann man das sagen?
Ja, auch Schleich, ja, darf man sagen, ja.
Wenn man McDonald's sagt, muss man auch Burger King sagen. Wenn man also Schleich sagt, muss man auch Bullyland sagen, zum Beispiel.
Ich kann dich beruhigen, muss man nicht. Ich weiß nicht, warum das immer wieder gemacht wird. Man muss es nicht. Wenn ich, jetzt kommt hier die Lehre zwischen, die Trennung zwischen Schleichwerbung und redaktionellem Inhalt.
Schleichwerbung ist übrigens gut, ja.
Schleichwerbung ist in diesem Fall, deswegen ist der Begriff natürlich ideal. Wenn ich angenommen über Schleichtiere rede, weil die Schleichtiere halt eine Dinosaurierkollektion haben und in vielen Kinderzimmern stehen und wahrscheinlich auch bei vielen Erwachsenen, dann ist es jetzt in dem redaktionellen Kontext okay. Und ich muss nicht noch eine Firma nennen, um es plastischer darzustellen. Punkt.
Ja, vielleicht wollte ich es sagen, weil es Firmen gibt, die, ja, darf man das jetzt sagen, die bessere Modelle machen.
Natürlich ist es deine Meinung, natürlich darfst du das sagen, ja klar.
Und bessere Figuren herstellen als diese Firma. Und du sprachst es von so einer Vielfalt, wie das aussieht. Es gibt in allen Preisklassen und bei Dinosaurierfiguren und Modellen ist nach oben keine Grenze. Es ist wirklich nach oben keine Grenze. Es fängt ja an bei diesen kleinen Gummitieren, die du im 1-Euro-Laden bekommst. Dann hast du die Bullyland- und Schleichtiere, die wir gerade auf dem Tablett hatten. Dann gibt es tatsächlich lebensechte Modelle. Dann gibt es lebensechte Modelle in Originalgröße. Da sind wir dann bei den Baby-Dinosauriern und nach oben kannst du dir alles kaufen und die richtigen Millionäre, die kaufen sich ja dann keine Figuren mehr oder Modelle, die kaufen sich ja dann echte Skelette tatsächlich. Und das ist dann verrückt und da wird es dann auch wieder ein bisschen kritisch für die Forschung, weil die richtig guten Exemplare, die werden mittlerweile aus dem Feld geholt, also aus den Ausgrabungen und teilweise direkt an Millionäre verkauft, damit die ganz im Sinne einer archaischen Beutejagd vielleicht, sich ihren Beutedinosaurier ins Wohnzimmer stellen können. Und da kann natürlich kein Forscher mehr dran. Das ist ein bisschen eine Tragik, aber das ist, glaube ich, jetzt schon zu spezifisch.
Ich höre zu. Ich habe nur gerade überlegt, was ich mit meinen Kindern so alles gemacht habe. Das kennst du aber bestimmt auch. Es gab von irgendeinem Hersteller so Eier, die du so aufklopfen konntest und dann war halt irgendwie so eine Dino-Plastikfigur drin.
Ja, da kriege ich auch immer noch jedes Jahr zum Geburtstag geschenkt aus dem Kollegium, wo ich arbeite oder mein Sohn bringt mir hin und wieder eins mit und dann kloppe ich und dann stelle ich das aufs Regal. Genau.
Ich weiß nur, wir hatten damit ganz viel Spaß und ich habe irgendwann mal so einen ganzen Karton bestellt, weil wir da wirklich so viel Spaß mit hatten.
Ja, das ist ja auch dieser geile Finderstolz, den du dann hast, ja. Ich hab's zuerst gesehen. Und das Coole ist ja, dieses Erlebnis, das brauche ich ja nicht nur nachzustellen, sondern nachzuspielen mit diesen Viechern, mit diesen Modellen. Und ich hab's ja in echt. Wenn ich ja dann tatsächlich grabe in Balve, wenn ich dann tatsächlich Grabungshelfer bin und dann hat man dein erstes Iguanodon, deinen ersten Iguanodon-Zahn in den Händen, dann machst du aber Augen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Schröder. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Stefan Schröder. Er hat uns schon verraten, dass er hier und da hobbymäßig bei Ausgrabungen hilft und nach Dinos sucht. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Woran erkennt man das? Also das heißt, das ist ja wahrscheinlich, es sieht ja aus wie ein Stein wahrscheinlich, ne?
Ja, man kann es vom Stein unterscheiden. Die Zähne haben so Riffelkanten meistens, weil das waren Pflanzenfresser und die mussten halt so scherenmäßig das Zeug verdauen, hauptsächlich in der Mundhöhle. Du erkennst es an der Oberflächenstruktur und sie sind auch ein bisschen leichter meistens als Steine. Also ich habe da mittlerweile den Blick für. Okay. Also eine 90-prozentige Trefferquote traue ich mir zu.
Ich weiß in meiner Kindheit, ich weiß gar nicht, wo das war aber auch hier in Mainz, gab es so eine Gegend, da hast du diese, wie heißen die, Ammonit? Wie heißen die so? Diese Schnecken?
Dann sind das Ammoniten, ja.
Okay, und die hast du in den, genau, die hast du in den Steinen gesehen und auch gefunden. Und ja. sogar sehr, sehr häufig, wenn da irgendwas aufgebaggert wurde, hattest du da Glück und konntest solche Sachen finden. Und ich habe da sogar noch irgendwo welche auf der Fensterbank liegen.
Na cool, hast du deine eigenen Talismane dann noch, deinen eigenen Reminder an die Erdgeschichte.
Ja, und das ist schon irgendwie faszinierend. Das heißt, wir hören jetzt schon die Leidenschaft. Also die Modelle stehen im Haus. Wahrscheinlich, wenn du im Museumsshop irgendwas siehst, geht das auch noch mit.
Ja, ich kaufe Museumsshops leer. Hallo?
Okay.
Es gibt gute Museumsshops. Da bist du sauer, dass du bloß einen Hunderter dabei hast. Und es gibt Museumsshops, da siehst du, okay, die haben es so noch nicht ganz verstanden. Ein Museumsshop muss meiner Meinung nach schon auch nochmal ein Anreiz an sich sein. Und nicht nur so, komm, jetzt nehmen wir noch keine Kohle mit. Ja?
Ich hatte ganz früh im Naturhistorischen Museum Mainz ein Erlebnis, dass uns dort der Archäopteryx gezeigt wurde. Auf die Frage, woher sie gewusst haben, welche Farben die Federn haben, gab es eine merkwürdige Antwort.
Die da war?
Naja, also sie haben eigentlich rumgedruckst, dass sie es nicht wissen können. Aber es wurde nicht ehrlich ausgesprochen, aber es hat mich beschäftigt. Bis heute übrigens.
Es beschäftigt dich, dass man die Farbe der Dinosaurier nicht zu 100% rekonstruieren kann?
Nee, mich hat es eigentlich beschäftigt, dass man so ein Modell nachbaut mit irgendwelchen Federn, die man halt hat und aber gar nicht weiß, ob die Federn so waren.
Schwarz.
Okay.
Schwarz. Archäopteryx wird höchstwahrscheinlich eine dunkle, schwarze Färbung gehabt haben. Mittlerweile, das wussten die damals noch nicht und deswegen konnten sie es dir so auch noch nicht vermitteln. Mittlerweile gibt es tatsächlich Belege dafür, dass die Farbpigmente, die wir ja alle in unserer Haut, in unseren Keratinstrukturen haben, also Haut, Haare, Federn, ist ja alles ein Baustein, Keratin. Und wenn da die sogenannten Melanosome versteinern, also wenn die als Abdrücke so, die hinterlassen chemische Marker, frag mich nicht, das ist sogar mir zu nerdig. Aber du kannst mittlerweile bei gefiederten Dinosauriern teilweise sagen, diese Stelle des Gefieders war tendenziell eher hell, fast weiß und diese war schon fast schwarz. Du kannst diese Schattierung mittlerweile rekonstruieren. Bei den Großen, die bloß Schuppen hatten, sag mal jetzt wieder das Starbeispiel der Iguanodon, da bleibt es natürlich Spekulation. Aber wenn die gefiedert waren, dann kriegst du es oft schon ziemlich gut hin mittlerweile.
Ich finde es total spannend. Das war natürlich jetzt von mir auch extremst kritisch, weil ich natürlich verstehe, du benutzt natürlich die Mittel, die wir heute sehen. Und ich denke, bei Schuppentieren wird man natürlich auch sagen, wie sehen die heute aus? Und die Wahrscheinlichkeit, dass die ähnliche Farben haben, ist ja dann auch, finde ich, naheliegend. Oder dass es zumindest irgendwelche Parallelen gibt.
Mhm.
Oder widersprichst du mir jetzt?
Nein, ich widerspreche dir nicht. Also man kann natürlich Analogien ziehen zu den Tieren und ihrer heutigen Färbung. Welchen Zweck erfüllt die Farbe in der Natur? Und dann kann man sagen, wo hat dieses Tier gelebt? Hat es eher in einem dichten Wald gelebt mit viel Schatten und Licht? Also musste die Haut entsprechend auch ein Verwirrspiel konstruieren für die Beutejäger? Oder hat sie in einer offenen Savanne gelebt? Und so weiter. Und dann kannst du es ableiten. Aber wenn es nicht gerade ein gefiedertes Tier war, bleibt es Spekulation.
Mhm. Okay. So, du hast den Begriff schon erwähnt, Nerd, ne? Du bezeichnest dich auch als Nerd.
Ja, in so einem positiven Sinne, ja.
Mhm. Ich finde Nerd immer positiv, also das ist...
Aber nicht immer, war es nicht immer, Volker, die ersten Nerds, das waren doch diese Korthosenträger, verdruckst am Partyrand standen, zugeguckt haben und lieber nach Hause wollten, zu ihren Heim-PCs basteln, Kabel klemmen, schweißen, schmoren, sowas halt. Das waren doch Nerds. Das ging bei Computern los und die waren anfangs gesellschaftlich nicht so angesehen.
Das mag vielleicht sein, aber ich glaube, die hatten einen Riesenspaß, wenn sie an ihrem Rechner waren und das gemacht haben.
Darum geht's, ja, darum ging sie. Aber von außen wurden sie erstmal Nerd. Also Nut kommt von Nut, verrückt, bekloppt, Nuts. Und Nerds, wenn man das so ein bisschen ausdehnt, ist man bei Nerd. Und dann war das anfangs so eine negative Zuschreibung. Und dann haben die sich das irgendwann angeeignet und haben gesagt, yes, I am a Nerd. Ja, ich bin wahnsinnig. Ja, ich trage diese Leidenschaft in mir. Und während ihr Party macht, bastel ich an meinem Rechner.
Gut, dann bin ich schon mein Leben lang Nerd. Seit ich arbeite, bin ich Nerd, weil ich habe lieber, anstatt Party zu machen, im Radio gesessen und die Show gemacht.
Ja, also, dann bist du der Radio-Nerd.
Ich war derjenige, was weiß ich, wer macht Silvester? Ich habe die Hand gehoben.
Ja. Und die anderen hoch die Tassen und du anders wie.
Genau. Ja, wer kommt Weihnachten? Ich mach das.
Das bin ich.
Ja, also heute ist ein bisschen anders. Also heute gucke ich schon mal, hat das normale Ausmaße angenommen, aber es ist immer noch da. Also Punkt.
Ja.
Also alles gut. Also Nerds untereinander.
Cool.
Nerd zu sein ist ja eine Sache, aber dann anfangen darüber zu schreiben, das ist ja nochmal ein Ding, ne?
Ist so, ja, ist so.
Das ist ja Obernerd.
Ja, das ist Obernerd. Geschrieben habe ich ja schon immer. Ich habe ja immer schon im Internet so kleine Blogbeiträge geschrieben. Das hieß Aitens Welt. Mein Spitzname auf dem Dorf, da sind wir wieder am Dorf, ist Aiten. Man kriegt dann halt von der ländlichen Gemeinschaft so eine Zuschreibung. Mein Papa war auch schon der Aiten und ich bin's jetzt. Und ich habe immer so ein bisschen anders auf die Welt geguckt, glaube ich jedenfalls, als andere Menschen. Habe auch immer meine Sachen ein bisschen anders verarbeitet, glaube ich, als dieses im üblichen Reizreaktionsschema. Ist das zu kompliziert? Nee, tut's nicht, ne? Okay. Und habe dann immer geschrieben. Immer schon eigentlich. Wie gesagt, Geschichten ganz früher als Kind, dann der Blog seit 20 Jahren fast. Und dann war so ein Buch schon immer ein Traum von mir, weil ich ja selber auch Bücher sammle und ich irgendwann eine Lücke im Bücherregal festgestellt habe. Und das war diese Lücke, dass noch nie einer im deutschsprachigen Raum zumindest so eine Fanpost an die Uhrzeit geschrieben hat.
Fanpost an die Uhrzeit, was für ein toller Begriff.
Ja, und das ist im US-amerikanischen Raum oder auch in englischsprachigen, in Großbritannien ist das viel weiter verbreitet, dass die Leute da mehr der Prehistory so verfallen sind. Da gehörte das von Anfang an dazu, irgendwie auch zur Kultur. Und deswegen gibt es in diesen Gegenden schon Bücher in dieser Art, aber bei uns in Deutschland nicht so. Da ist es dann eher so dröge und sachlich gewesen, die Ammoniten der Tertiärzeit im Mainzer Becken oder so, jetzt mal als Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es gab keine Ammoniten mehr in Tertiär. Und das Tertiär ist auch veraltet als Begriff. Aber es war trockener und ich habe Urzeit schon immer sehr lebendig erlebt. Und das Buch war eigentlich nur eine logische Folge dann davon. Irgendwie, das kam eins zum anderen.
Du hast natürlich einen Punkt. Das heißt, wenn man sich anschaut, irgendwelche Dokumentationen über irgendwelche Themen, dann merkst du natürlich sofort, das ist in Deutschland gemacht oder das ist irgendwie im englischsprachigen Raum gemacht und eingedeutscht worden. Das merkst du halt schlagartig, wie es gemacht wird. Ne? Die Amerikaner machen aus allem eine Show, ja, selbst aus den wissenschaftlichsten Wissenschaften.
Entertainment, Infotainment, Scientainment, das ist es, ja. Und auch Laien haben in Amerika so diesen Stellenwert, dass sie sagen, ich schreibe über meine Leidenschaft, egal ob ich jetzt wissenschaftlich vorgebildet bin oder nicht. Und entsprechend habe ich dann gesagt, jetzt machst du dich selbst ans Werk.
So, jetzt ist der Wunsch erfüllt. Jetzt ist es da. Und das heißt, du hast jetzt ein Werk, du hast die Lücke gefüllt, ne?
Ich habe die Lücke gefüllt und rate mal, was ich als erstes gemacht habe, als die Lieferung eintraf für meine eigenen Exemplare. Ich habe ein Buch genommen und habe es zwischen seine Paten gestellt. Tatsächlich zwischen die Inspirationen, wo ich dachte, ja, so ähnlich wäre schön, wenn du auch klängest und dich lesen würdest, ja. Lauren Isley zum Beispiel oder W.J.D. Mitchell oder Armin Schmidt, auch ein berühmter Paläontologe. Und Sprache gefunden, finde aber, dass ich ganz gut in diesen Reigen auch passe.
Paläonerds, Dinosaurier, die Sehnsucht nach Abenteuer und das Erbe der Vergangenheit, der Untertitel. Für wen ist das? Für wen ist das Buch?
Das ist für das Kind in uns. Das ist für den Nerd in uns. Das ist ein Buch für Menschen, die sich nicht damit abfinden wollen, zu funktionieren. Das ist für Menschen, die, die verrückt bleiben möchten, die ihrer Leidenschaft treu bleiben möchten auf eine gewisse Weise. Und die vielleicht auch mal in Touch kommen möchten mit der Paläontologie selbst.
Und die Dinosauriermodelle zu Hause haben noch.
Zum Beispiel, ich habe die ich habe die Urzeitkrebse von Yps angesprochen. Das war ja damals auch, dass du dieses Pulver kriegtest, genau, und rührtest da in den Salzwasser deinen Kram an. Das ist, wir waren doch alle mal Forscher, wir waren doch alle mal Wissenschaftler auf eine gewisse Art. Und irgendwann hat man uns beigebracht, zu funktionieren und in kleinen Strukturen zu funktionieren. Und du fragtest, für wen ist das Buch? Ich glaube, es ist für die Menschen, die das Staunen noch nicht verlernt haben und die das Wort Sehnsucht nicht zu pathetisch finden.
Ich finde es, also ich meine, wir haben ja hier das Senckenberg-Museum, warst du wahrscheinlich auch schon öfter, ja, nehme ich an.
Ja, ja auch.
Wo wohnst du drin?
Ja, ich kenne mich sehr gut aus, sagen wir mal so.
Ja, also das ist ja so, ich sag mal, allein in der Schullaufbahn hier ist das wahrscheinlich ein Pflichtbesuch, dass es irgendwann mal drin vorkommt. Aber es ist halt, wenn du da schon in dieser Eingangshalle stehst, vor diesem ersten Skelett und du stehst da drunter, das ist so beeindruckend, weil du wirst auf einmal so klein.
Mhm. Ja, ja. Und das hat zweierlei Wirkung. Es ist einerseits so, dass es dich auch erhebt und du schaust zu ihm hinauf und sagst, wie großartig ist die Natur, dass sie sowas schafft, wie toll bin ich als Wesen, das auch aus der Natur halt quasi kommt und quasi noch Natur ist. Und andererseits stusst es sich auf ein menschliches Maß zurück und sagt, hey, Vorsicht, guck mal, pass gut auf, sei nicht allzu größenwahnsinnig. Ja? Das hat diese ambivalente Wirkung, die auch die Erdgeschichte auf uns hat. Ich spürst du, wenn du, wie es dir ja ergangen ist, unter dem Skelett halt standest in Senckenberg.
Ja, das ist schon spannend und faszinierend, was irgendwie alles schon auf diesem Planeten passiert ist und wir gehören ja irgendwie dazu. Das ist ja das Verrückte, ne? Wir sind ja, jetzt auch da.
Ja, wir gucken als Produkt der Erdgeschichte auf diese Erdgeschichte zurück und wir sind aktuell das einzig bekannte Beispiel im Universum von Materie, die über sich selbst nachdenken kann. So, da bin ich ausnahmsweise mal sprachlos.
Jetzt hast du gerade so zum Beispiel die Urzeitkrebs, das ist ja so der Klassiker Yps-Heft. Das heißt, all diese Dinge, die einem auch in so einem Nerd-Leben begegnen, befinden sich dann auch in diesem Buch drin. Das heißt, alles, was wir für Berührungen hatten, die man haben konnte.
Bestimmt nicht alle. Ich musste ja was auslassen, sonst wäre es 500 Seiten dick geworden. Aber klar, Urzeitkrebse, ich schreibe über meine Figuren selber, was die uns lernen können. Ich schreibe über meine Begegnungen mit anderen Nerds, mit Wissenschaftlern und so weiter. Ja, das ist die Idee. Und all das ja während der Kindheit die Urzeit auf die eine oder andere Art begegnet. Und manches davon ist im Buch tatsächlich. Exakt.
Warst du schon mal in Kaiserslautern?
Nicht bewusst, nein.
Okay. Mir fällt das nur gerade ein, weil da hatte ich eine Begegnung, da war irgendwann mal eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Landesgarten, ich glaube, es war eine Bundesgartenschau und dann ist natürlich die ganze Stadt dann aufgewirbelt worden und da gibt es so einen japanischen Garten und in diesem japanischen Garten stehen tatsächlich Dino-Figuren in Lebensgröße drin. Also das ist so, und da gehst du halt auch wirklich staunend durch und bist fasziniert, ja.
Das können, glaube ich, nur die Dinosaurier so gut. Als Eintrittskarte in die Wissenschaft, als Objekte, die man anstaunen und bewundern kann. Ja, wo ist das da?
Muss mir mal ich schick dir die Infos. Ja, ich hoffe, dass das noch da steht, aber das ist wirklich eine Reise wert. Also das ist, wenn das noch so da ist, wie es ist, ist das wirklich sehr beeindruckend gewesen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Schröder. Dinosaurier, die Sehnsucht nach Abenteuer und das Erbe der Vergangenheit, das ist der Untertitel seines Buches Paläonerds. Stefan Schröder ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
Jetzt hast du ja einen Job mit sozialer Arbeit, du hast Figuren im Haus, das ist ja noch eine Sache, aber wie kommt man dann an die Ausgrabungen? Das heißt, was muss man tun, dass man mit dabei sein darf?
Man muss Kontakte haben oder bewusst danach suchen. Und als ich dann irgendwann mitbekommen habe, Dinos ist nicht nur so ein amerikanisches und englisches Phänomen, sondern Deutschland
überall.
Ja, auch. Ja, Dinos sind überall und hatte auch eine Erdgeschichte und eine Urzeit. Da fiel mir dann als Kind als erstes Neden auf, Brilon Neden. Da hat man dann einen Saurierfriedhof ausgegraben und dann wurde tatsächlich vor ungefähr 20 Jahren der Dinosaurierfriedhof, kann man nicht direkt sagen, aber die Fundstelle in Balve hier im Sauerland wurde entdeckt. Und ich habe schon immer auch über Menschen und ihre Leidenschaften geschrieben, hier als Lokalreporter von Magazinen, Wollmagazin, Heimatmagazine. Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt mit so einer Reportage über dein Lieblingsthema auch noch Geld verdienen kannst, ja, dann fährst du doch mal hin. Ja, bin hingefahren, habe dann den Achim Schwermann kennengelernt. Von da an hieß ich bei der Ausgrabung der grabende Reporter. Aber ich wollte ja mehr als nur schnelle Fotos und eine Story. Ich wollte ja in Wahrheit graben. Ja, und das war meine Eintrittskarte. Und dann war der Schritt nicht mehr weit. Dann habe ich mich halt das nächste Jahr nochmal angemeldet. Dann haben Achim und ich uns angefreundet. Und ja, jetzt bin ich seit 6 Jahren tatsächlich Grabungshelfer, glaube ich, 6 Jahre.
Das heißt, in deiner Freizeit, sitzt du auf dem Feld und...
Ja, die Grabung ist zeitlich eingegrenzt auf die Sommermonate, klar, logischerweise. Ich schaffe 2 Wochen im Jahr. Also es ist nicht so, dass ich so oft wollte. Guck, ich habe auch Familie, mit der möchte ich auch in Urlaub. Ich habe 2 Wochen während der Sommerferien, in denen ich auch arbeiten muss, trotzdem, dass ich in Schule arbeite. Aber 2 Wochen schaffe ich jeden Sommer. Es sollen demnächst dann 3 werden. Das muss ich aber noch verhandeln.
Okay, aber das ist zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Zeichen für einen Nerd. Weil ein normaler Mensch kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen. Die würden mal einen Tagesausflug machen, vielleicht mal gucken und dann wäre abgehakt. Der Nerd ist halt 2 oder 3 Wochen dabei.
Ja, und dann sitzt du da und schabst diese Knochen aus. Und diese Zähne. Und schwitzt dir den Ast ab und hebst und schleppst und haust. Ich meine, ich will mich da gar nicht so sehr loben. Einige bleiben da 3 Monate am Stück. Der Jerome zum Beispiel, der Begrabungsleiter. Ein Arbeitstier vor dem Herrn. Er hat auch seinen würdigen Platz in meinem Buch gefunden. Ja, ein Angestellter auch vom Museum in Münster. Und ja, genau, wo andere im Liegestuhl sind, hocke ich vor diesen Lehm- und Felswänden tatsächlich.
Aber ich glaube, wenn man dann irgendwas Tolles ausgebuddelt hat oder freigelegt hat, das ist dann abends auch ein Glücksgefühl, oder?
Ja, du sitzt dann beim Bier und guckst den Fund an oder die Funde. Es ist ein schönes Gefühl, es ist ein großartiges Gefühl. Und es geht in was Größerem auf. Die Gruppe als solche holt ja mehr raus als der Einzelne, logischerweise. Und du hast nicht dieses Beutegefühl, das ist mein Fund, sondern du sagst abends, guck mal, was wir gefunden haben. Ja, das macht einen dann doppelt so stolz. Dann liegt dann vielleicht mal 10x10, ja, das ist zu groß, ein 5x5 cm messendes Stück Schildkrötenpanzer oder ein Unterarmknochen von einem Fleischfresser oder ähnlich. Ja, und das macht stolz. Ja.
Wenn du jetzt bei dir im Dorf unterwegs bist, bist du da schon der Paläo-Nerd?
Ja, die wissen das. Also die wissen das, dass ich der Dino-Mann bin. Der Dino-Dude gibt's auch mal oder sowas. Gibt ja verschiedene Zuschreibungen. Die wissen das und die sind fein damit. Die Manchmal werde ich gefragt, ey, ich muss ein Referat schreiben, Kreidezeit, obere Kreidezeit, westliches England, hast du da was? Und da habe ich, ja, komm vorbei. Im Kindergarten habe ich schon mal gesprochen, hey, wir machen so ein bisschen Naturerziehung, würdest du nicht mal vorbeikommen mit deinen Modellen? Jo, mache ich. Dann haben wir oben so einen kleinen Waldlehrpfad aufgestellt und mein Part war es, so einen Dinosaurier-Schaukasten zusammenzustellen mit dem örtlichen Maurer, mit dem örtlichen Zimmerer. Und da wird dann wieder ein Schuh raus. Jeder kann etwas. Und ja, lange wirklich die kurze Frage, lange Antwort. Ja, die wissen das. Und die meisten mögen das. Und die, die es nicht mögen, die denken, jeder Spinner. Aber es ist in Ordnung.
Ich finde das ja okay. Man muss ja selbst damit fein sein. Ich hab gerade überlegt, wenn ich dann sage, der kommt jetzt zu mir in den Kindergarten, hält einen Vortrag, ob du dann mit so einem kleinen Kombi vorfährst und Kofferraum auf und irgendwie eine Kiste nach der anderen rausholst.
Ich schaffe das mittlerweile sehr gut mit einer Kiste. Mit einer Kiste Dinos und vielleicht noch so ein kleines Flipchart-Papier dabei, kriege ich 1,5 Stunden voll.
Glaube ich, ja.
Ja, du hast mich ja jetzt auch reden hören. Kannst du dir sicher lebhaft vorstellen.
Das ist ich finde es so spannend und ich habe nur ein bisschen in dem Buch geblättert und es sind echt so viele Sachen, ja, wo man wirklich wieder so zurück in die Kindheit kommt, ne, da, wo man dahin flutscht und denkt, hey, kenne ich, ja.
Das wollte ich wieder anstupsen. Das wollte ich rauskitzeln aus den Leuten. Ich habe jetzt eine schöne Kritik gelesen. Zwischen den Zeilen entsteht etwas im Leser, so sinngemäß. Und man erinnert sich selber wieder zurück an den kleinen Forscher. Eine Kollegin sagte von mir, stimmt, ich wollte Archäologin werden. Ich hätte so gerne mal auch Ausgrabungen gemacht. Und ja, sage ich, dann buch doch den nächsten Urlaub mal nach Ägypten und guck dir das doch mal an. Ja, sollte ich vielleicht mal machen.
Sollte ich vielleicht mal machen.
Ja,
Als Jurassic Park in die Kinos kam?
Oh, da war ich 16.
Ja? Und? Mhm. Sofort?
Ja, sehr gut. Ich hatte vorher tatsächlich das Original gelesen von Michael Crichton. Da hieß es ja noch Dino Park. Und das war besser als Jurassic Park. Hast du ja oft, dass die Verfilmungen enttäuschen. Oder im Vergleich zum Buch, zu deinen eigenen Synapsen abfallen. Aber ich konnte auch sehr gut mit Jurassic Park leben tatsächlich. Also Dino Park ist komplexer, das Buch ist reicher, reichhaltiger, komplexer. Und Dino Park, ja, dann hat man die zum ersten Mal tatsächlich so animiert, computeranimiert, dann gesehen, die Dinos. War schon auch ein Hit für mich, aber Dino Park als Buch war schon besser. Also auch jetzt hier nochmal Empfehlung, obwohl wer Jurassic Park gesehen hat, glaube ich, kann nicht mehr zurück.
Ja, du hast dann sehr, sehr eindrückliche Bilder. Das ist halt immer das Problem bei diesen Verfilmungen. Und die zerstören dann tatsächlich viel von so einem Plot, weil, ja, du hast dann das Bild. Das kriegst du auch nicht mehr weg, ja.
Und im Film muss immer auch Komplexität reduziert werden, logischerweise, klar. Und
muss viel blutiger sein.
Das ist das eine. Dann wird der Anwalt da natürlich zerfleischt, der auf dem Klo sitzt. Obwohl, er zerfleischt nicht. Der T-Rex schlingt ja mit einem runter. Weiß gar nicht, ob es die Szene so tatsächlich im Buch gab oder ob die nachträglich reingeschrieben wurde. Aber ja, es ist, deine Frage war, hat der Film dich abgeholt? Meine kurze Antwort zur Abwechslung mal, ja, hat er tatsächlich.
Du hättest aber neben mir gesessen und dann gesagt, nee, so kann das gar nicht gewesen sein.
Ja, ich weiß nicht, wie angenehm ein Kinobesuch damals mit mir gewesen wäre, Volker, hast du wohl recht?
Naja, man muss das ja manchmal einordnen, oder?
Ja, vielleicht braucht man dann so einen Nerd an seiner Seite, der dann sagt, ach, guck mal. Und es gibt jetzt ganz kurze Seiteneinschub. Es gibt jetzt tatsächlich einen Kanal, der sagt, welche Tierarten hätten in dem Jurassic Park wirklich überlebt, welche Dinoarten und welche auch nicht. Und für die meisten,
jetzt wird man staunen.
Für die meisten Dinoarten, die in Jurassic Park gezeigt wurden, oder für ganz viele jedenfalls, wäre das viel zu heiß gewesen da und viel zu tropisch. Das heißt, die Dinos waren nicht immer nur Dschungel und Tropen und Regenwald etc., sondern der Triceratops hat zum Beispiel bei maximal 10, 15 Grad Tagestemperatur gelebt.
Mit der vor allen Dingen, ich überlege jetzt noch, wahrscheinlich so wie die im Film vorkommen, hätten die wahrscheinlich auf dem Areal gar nicht miteinander überlebt, weil irgendeiner hätte gesagt, die mache ich nieder.
ja, die mache ich nieder. Da wäre es dann dazu gekommen. Und als dann die Zäune aufbrechen und die vom Menschen geschaffene Ordnung zerbricht, das ist ja das Eigentliche. Jurassic Park kannst du ja auch als Parabel letzten Endes betrachten. Dann bricht das Chaos aus. Und dann wird der Mensch Opfer seiner eigenen Schöpfung. Bam.
Bam. Ein Land vor unserer Zeit, ne? Machen wir alle Klischees durch?
Ja, war nie so meins. Das war mir zu sehr Kindchenschema, wenn ich ehrlich sein soll. Da fuhr ich nicht so drauf ab. Ich glaube, das war auch kurz vor Jurassic Park. Kann das sein? Ich sprich gerade chronologisch hintereinander, aber nee, Land vor unserer Zeit, das war nie so meins.
Da gab's doch noch diese andere mit den Puppen. Nicht die Mama, ne? Das war doch auch.
Oh, John Sinclair. Hab ich geguckt, habe ich auch gemocht. Ich fand's nur so schade, dass das Dinosaurier waren.
Okay, gut.
Ja.
Ja, nee, ich überlege gerade, was mir da alles noch so einfällt. Das sind so die Klassiker, ne? Das ist schon verrückt, ja.
Dieser ZDF-Vierteiler, der fällt mir noch ein. Dieser tatsächlich wissenschaftliche ZDF-Vierteiler, Dinosaurier-Ausrufezeichen. Das war damals, da habe ich vom
Fernsehen. Das ist deutsch, ne? Dinosaurier-Ausrufezeichen.
Dinosaurier, Dinosaurs ist aber mit Walter Cronkite, dem großartigen Sprecher, wurde natürlich dann synchronisiert. Und das war auch so ein Ding, da habe ich jede Folge von dem Vierteiler vorm Fernseher gesessen und den Videoapparat dann angestellt, also Aufzeichnung. Und dann habe ich mir die auch an anderen Tagen rauf und runter angeguckt. Das waren so die ersten, ja, Schritte in die mediale Welt dann von den Dinos. Ja, das fällt mir noch ein, wo du jetzt gerade nennst, John Sinclair oder Jurassic Park oder in einem Land vor allem unserer Zeit. Da sind wir bei Dinosaurier-Rufzeichen tatsächlich. Das war der Vierteiler 1994, glaube ich, kurz vor 91, sorry. Jetzt egal.
Mir fällt gerade noch, das ist auch bestimmt schon 20 Jahre her, da gab es, ich weiß nicht, ob es die BBC war, das ZDF hat es auch im Deutschen gesendet, The Future is Wild. Sagt dir das was?
Geniale Serie. Das ist der Plot, wie wird es weitergehen, wenn die Menschen nicht mehr da sind und wenn der jetzige Tierbestand, Stand heute, jetzt sterben die Menschen aus, ja, und von da an spinnen wir mal 5, 10, 50, 250 Millionen Jahre weiter. Da ging diese Serie The Future is Wild drüber, das ist richtig, die Zukunft ist wild, ist der deutsche Titel tatsächlich.
Genau. Und was da so spannend war, ist, dass wir, wenn dieses Szenario so kommen würde, eigentlich wieder so einer ähnlichen Stelle sind wie in der Erdgeschichte, ne?
So sieht's aus. Dann sind, also es gibt dieses Szenario, dann sind gar keine Menschen mehr da, genau. Und beispielsweise Tintenfische, klar, Oktopusse werden möglicherweise zu landlebenden Kreaturen, wenn die Evolution entsprechend Selektionsdruck aufbaut. Und The Future is Wild endet tatsächlich in 250 Millionen Jahren wieder mit einer intelligenten Kreatur, nämlich mit einem sich durch die Regenwälder hangelnden Kalmar. Also auch wieder ein Lebewesen, das aus dem Wasser raus den Weg an Land gefunden hat. Und ja, der Mensch ist, glaube ich, gar nicht mehr da.
Nee, der ist relativ schnell weg am Anfang, spielt er dann auch keine Rolle mehr, ja.
Es gibt aber andere Szenarien, jetzt werde ich ganz nerdig, es gibt noch andere Szenarien, wo davon ausgegangen wird, der Mensch wird zu so einer dominanten Kraft, dass er sich dann nochmal ausdifferenziert als biologische Art. Aber das Dougal Dixon hieß der Mann, ganz verrückter Typ, aber vielleicht führt es jetzt schon zu weit.
Ich fand das einen total spannenden Einblick. Ich kann nur jeden ermuntern, dieses Buch in die Hand zu nehmen, einfach zurück in die Kindheit, in die Jugend und ein paar schöne Stunden damit verbringen und vielleicht auch wieder eine Leidenschaft dafür zu entwickeln, dass man mal wieder ein Tierchen kauft und sich in die Wohnung stellt.
Ja, gerne, sehr cool. Ja, in die eigene Kindheit und Jugend und in die Kindheit und Jugend der Erde. Ich habe ja als Stargast die Erdgeschichte selber einen kleinen Vortrag halten lassen. Die durfte also für mich schreiben, die Erdgeschichte. Und ja, so eine alte Diva, musst du dir vorstellen, steht rauchend an der Theke wie die Anwältin im Münster-Tatort. Mit so einer Stimme.
Okay. Was ist denn? Was ist im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer stehen auch Dinosaurier?
Tatsächlich nein.
Okay, das ist der freie Raum oder was? Oder das, da hängen Bilder. Dino-Bettwäsche.
Nein, tatsächlich nicht. Also okay. Ganz handelsüblich, das wählt meistens meine Frau dann aus und da steht tatsächlich kein Dino. Stimmt.
Guck mal, da fehlt was.
Du hast einen Raum im Obergeschoss entdeckt, wo kein Dinosaurier steht. Das muss ich ändern.
Jetzt wenigstens dann als letztes eine Dino-Tasse gibt's aber.
Ja, und zwar eine Dino-Tasse, die mein Sohn mir geschenkt hat an Weihnachten. Als rauskam, dass das Buch tatsächlich rauskommt, hat okay. Er meinen ersten Merchandise-Artikel mit Hilfe meiner Frau drucken lassen. Und da steht da schon Paleo-Nerds, unsere Sehnsucht nach der Urzeit. Die habe ich, eine Dino-Tasse. Ja, meinen ersten eigenen Merchandising-Artikel.
Du hast ja schon gesagt, du hast hier und da Vorträge gemacht. Meinst du, das wird jetzt mehr?
Sehr gerne, absolut. Ich bin jetzt in Münster gewesen im August. Da hatten die Dinosaurier-Ausstellung erstmal eingemottet wegen eines größeren Museumsumbaus. Da konnte ich mein Stammbaumangebot machen, also Stammbäume mit Tierfiguren. Das war sehr gut frequentiert. Ich kann mir vorstellen, auch mal nochmal an Schulen häufiger zu gehen. Was natürlich schwierig wird, wenn ich selber an Schulen arbeite, klar. Aber was spricht gegen ein Jugendzentrum im Nachmittagsbereich? Was spricht gegen eine Volkshochschule? Alles kein Thema. Klar, gerne. Am 14.11. lese ich hier in der örtlichen Buchhandlung, schon bei Uta, in der Buchhandlung am Rathaus. Und sehr gerne. Ich möchte mehr Menschen zum Staunen bringen und die Urzeit und das Volk bringen.
Okay, das ist definitiv eine Botschaft. Wann machst du die anderen Hobbys, Sport oder was da noch? Kriegst du das überhaupt noch hin?
Ja, dienstags Tischtennis und das andere ist so weniger terminlich gebunden. Dieses Büchersammeln, das hängt dann viel von Zufallsfunden ab oder wenn ich mal auf eBay unterwegs bin und mir fällt was in die Hände. Also Zeitmanagement, das klappt.
Perfekt. Was ich mag, ich finde das ein schönes Bild und damit mag ich auch unser Gespräch beschließen, dass du mit deinem Buch diese Lücke im Regal geschlossen hast.
Ja.
Und
ja.
Dass es in dieser Verwandtschaft steht, die du dir gewünscht hast, weil ich glaube, so sollten wir mit unseren Sachen genau umgehen.
Ja, das macht Spaß. Und es ist ein bunter Blumenstrauß. Ich habe lauter Geschichten, Anekdoten reingepackt. Das Literaturverzeichnis war mir sehr wichtig, dass man Anknüpfungspunkte direkt findet zum Weiterlesen, zum Weiterstaunen, zum Weiterforschen. Also ja, klar empfehle ich mein eigenes Buch. Alles andere wäre ja Quatsch.
Okay, jetzt können wir am Schluss noch natürlich, jetzt weiß ich ja, du bist auch ein ganz kritischer. Das heißt, du hast auch schon kleine Dinge entdeckt, wo du sagst, hey, das hätte eigentlich wissenschaftlich anders sein müssen, ne?
Ja, aber da hat man mir an höchster Stelle schon verziehen, wenn ich den Meteoriten, es war kein Meteorit, es war ein Asteroid, ja, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Das sind Spitzfindigkeiten und das fällt dir im Nachgang dann auf. Du schreibst und wirst betriebsblind. Oder ich habe Slash von Guns N' Roses, der ja auch ein Paleo-Nerd ist, habe ich Cindy Crawford als Ehepartnerin angedreht, wegen des Videos von November Rain. Ja, das stimmte nicht. Axl Rose hat Stephanie Seymour geheiratet in dem Video, aber für die Pointe in dem Kapitel passt es halt und dann ist es entweder erzählerische Freiheit oder halt einfach ein Fehler meinerseits, mein Gott.
Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht richtig entscheidend. Und auf der anderen Seite finde ich, immer wenn Menschen etwas machen, passieren auch kleine Fehler. Und genau das unterscheidet uns ja von irgendwelchen Technologien. Und deswegen nehmen wir die Fehler gerne hin.
Ja, das schaffe ich dran auch, hoffentlich.
Ich danke dir für den Einblick und
gerne.
Ja, ich hoffe fast nach diesem Gespräch auf Fortsetzung, dass es dann irgendwann ein zweites Buch gibt.
More Paleo-Nerds, Paleo-Nerds 2 oder Dino Dudes oder sowas oder müsste man schauen.
Am Titel wird es nicht scheitern.
Nein. Und es gibt genügend Uhrzeitfans da draußen und ich habe so lange noch nicht alle interviewt. Ich habe gerade mal 5 oder 6 reingekriegt. Und ich will da noch so viel entdecken und so viel kennenlernen. Und deswegen möglicherweise Teil 2. Wir werden sehen.
Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.